Willkommen zur 321. Ausgabe von Hörbahn on Stage. Hier aus dem gläsernen Studio des Literaturradios Hörbahn in der Georgenstraße 63, mitten in München-Schwabing. Wobei das nicht ganz stimmt, sondern wir sind irgendwie nicht in München-Schwabing, sondern an der Grenze zur Maxvorstadt. Er ist heute schon zum zweiten Mal in meiner Sendung, und zwar in relativ kurzem Abstand. Und nachdem wir beim letzten Mal über sein Buch Aktien, Tango und Tod gesprochen haben, geht es heute um künstliche Intelligenz und um das Buch Algorithmus des Teufels. Und wir haben gerade daraus gehört, und es war eine der lebendigsten Lesungen, die ich in diesem Jahr auch gehört habe, muss man ganz klar sagen. Das Buch ist erschienen bei Sparky's Edition. Wir dürfen gespannt sein, was uns Georg Brunn heute über das Buch und seine Entstehung erzählen wird. Lieber Georg, herzlich willkommen in unserer Sendung. Es freut mich, dass du dich wieder in meine Literaturhöhle gewagt hast. Schön, dass du da bist.
Lieber Uwe, ich sage ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich durfte ja kürzlich auch auf der Geburtstagsfeier 10 Jahre Literaturradio dabei sein. Und es ist sehr schön, jetzt wieder bei dir in gerade noch Schwabing und gerade nicht mehr Maxvorstadt im gläsernen Studio sitzen zu dürfen.
Wunderbar, danke für diese Unterstützung. Ich kenne dich ja nun schon deutlich besser als beim letzten Mal. Wir haben uns ja zwischendurch auch mehrfach gesehen. Aber nichtsdestotrotz müssen ja auch unsere Zuhörer draußen und auch die hier im Studio müssen ja auch mal wissen, mit wem ich es hier und sie es auch zu tun haben. Und da habe ich immer vorab einige Fragen, die ich einfach so stelle, um mal zu sehen, was ich für Antworten bekomme. Die erste ist ganz einfach und ganz harmlos. Wann hast du zuletzt gemerkt, dass deine Sprache älter ist als die Welt um dich herum?
Heute Morgen, ich bekam von einem Lektor eine Kurzgeschichte für eine Anthologie zurück und er musste in erster Linie meine alte Rechtschreibung in die neue umkorrigieren.
Ja, die Rechtschreibung ist, ich glaube, das ist ein Teil, was wir mal gelernt haben, das ist einfach ein Teil von uns selbst, ne? Dann hätte ich noch so eine Frage. Gibt es eine Wahrheit, die man nur körperlich begreifen kann, etwa am Berg?
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich würde sagen, es gibt die eine Wahrheit nicht. Und ich glaube, es gibt für jeden von uns individuelle Möglichkeiten für sich selber, etwas zu finden, was sich zumindest wie Wahrheit anfühlt. Also ich würde sagen, Sport und Sport in der Natur ist etwas, was mir zumindest hilft, mein Dasein in der Körperlichkeit als Mensch zu begreifen. Ich bin ja auch ein Kopfmensch und wenn du zu verkopft bist, dann verlierst du vielleicht so ein bisschen den Bezug zu dem, was dich selber auch ausmacht. Also mir ging es eine Zeit lang so und ich habe dann über Sport und das Naturerlebnis, Wandern, Bergsteigen, Klettern und dann auch wieder mehr erkannt, dass ich doch eine Symbiose aus Körper und Geist bin und ich glaube, das ist eine menschliche Wahrheit, die ich hoffentlich mit vielen anderen Menschen teile. Das wünsche ich zumindest allen anderen auch.
Danke für diese Antwort. Und ich bleibe mal im Thema Bergsteigen, weil das war letztens ein großes Thema zwischen uns. Beim Bergsteigen entscheidet oft das richtige Umkehren, was du uns ja auch erzählt hast. Gibt es eine vergleichbare Fähigkeit auch beim Denken?
Ich würde sagen, ja. Ich würde befürchten, dass es viele Menschen gibt, die beim Denken zu spät ans Umkehren denken. Ich bin der Meinung, dass wir manche Gedankengänge nicht zu Ende denken sollten. Das wären zum Beispiel Gedankengänge, die sich im radikalen politischen Raum abspielen. Es wären Gedankengänge, die sich in den Bereichen abspielen, wo wir in die Situation kommen, dass wir Andersdenkende verurteilen, missachten, verfolgen etc. Also ich glaube, dass wenn wir uns ein liberales Menschenbild erhalten wollen, dann müssen wir die Fähigkeit haben, auch beim Denken manchmal umzudenken oder aufhören, weiterzudenken und vielleicht an einen vernünftigen Ausgangspunkt zurückzukommen. In meinem Roman, was ich vorgelesen habe, geht es ja, die KI spricht ja am Schluss, die reine KI, die sagt, sie interessieren keine Naturrechte und keine Menschenrechte, weil sie als Maschine ja ein endloses und ewiges Leben hat, zumindest solange es Strom gibt. Ne? Mhm. Und da würde ich sagen, als Menschen sollten wir sehr rasch umdenken.
Wunderbar. Also ich verstehe schon, warum wir uns so gut verstehen, wenn wir uns treffen. Also es ist eine gute Antwort. Dank dir. Aber jetzt springen wir direkt ins Buch hinein. Wenn man dein Buch aufschlägt, fällt etwas Ungewöhnliches sofort auf. Es gibt nicht etwa eine Art Inhaltsverzeichnis mit Kapitelüberschriften oder sowas, wie es ja doch in vielen Büchern der Fall ist, sondern es gibt eine Liste von Hauptpersonen, nämlich von Hauptpersonen, aus deren Perspektive erzählt wird. Das sind drei, die dort in der Liste stehen. Und aus Nebendarstellern, das sind 24, die uns als Leser ein bisschen erklärt werden, wer das so ist. Und es sind immerhin 24 von diesen Nebendarstellern. Warum hast du diesen Weg gewählt, um dein Personal vorzustellen?
Oh, da ist mein Papa schuld. Mein lieber Herr Vater ist jetzt 91 Jahre alt und ich habe ja früher historische Romane geschrieben, unter anderem einen, der sich sehr gut verkauft hat, ging es um die Hexenprozesse im Werdenfelser Land und der war sehr wissenschaftsgeschwängert und damals hat mein Vater zu mir gesagt, mein Bub, hat er gesagt, was schreibst du denn so kompliziert, das kann ich ja nicht lesen. Und jetzt schreibe ich Krimis seit ein paar Jahren und befleißige mich also einer klareren Sprache. Und dann hat mein Vater gesagt, weil ich meine ersten zwei Krimis veröffentlicht habe, mein Bruder hat gesagt, jetzt kann man das wenigstens lesen, was du schreibst. Ne? Aber die Namen. Ne? Und dann hat er mich also immer wieder angenölt, ne? Dass es mit den Namen so schwierig ist und er auf seine alten Tage sich eine Namensliste schreiben muss. Und dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwann ist es soweit und ich tue meinem Papa den Gefallen und mache eine Namensliste mit den handelnden Personen. Und dann habe ich also sogar ein bisschen Spaß daran gehabt, so ein bisschen die eine oder andere Finte oder Fährte zu legen für den Leser. Und stell aber fest, dass ganz viele mit der Namensliste ganz gut zurechtkommen und sich freuen, dass es sie gibt.
Also das ist ein tolles Motiv und ich hätte mir gewünscht, als ich damals die ganzen russischen klassischen Werke gelesen habe, dass es das auch gegeben hätte, weil mit A tue ich mich mit russischen Namen schwer, die ja dauernd für sich verändern und das Zweite ist, es sind so viele immer und also das fand ich auch sehr hilfreich. Ich finde, man kann auch schnell mal nach vorne gucken und wer war das noch gleich oder so, wobei bei 24 ist es ja noch halbwegs überschaubar. Aber es ist trotzdem hilfreich. Ich fand es gut, ja.
Ja, ich schreibe ja zum Glück auch kürzere Romane wie Dostojewski. Ne?
Obwohl das Thema, denke ich mal, gibt eine Menge mehr her als nur 300, ich glaube 300 Seiten knapp sind es. Es ist ausbaufähig. Also ich überlege, wie du da mit in Zukunft weiter mit umgehen kannst mit dem Thema KI.
Also zunächst, also was Krimis betrifft, werde ich mit dem Thema nicht umgehen. Ich hoffe aber, dass ich zu dem Thema noch bei der einen oder anderen Veranstaltung auch mit anderen ins Gespräch kommen kann, weil es Thema künstliche Intelligenz ist in aller Munde und in so einem Thriller spielt man natürlich mit der negativen Seite der künstlichen Intelligenz und man spielt mit den Ängsten, die man vor künstlicher Intelligenz hat. In Wahrheit ist das Thema vielschichtig, also dass man Ängste haben kann und auch Befürchtungen haben muss, ist klar, wie bei jeder Technologie, auf die Menschen kommen. Also die Erkundung des Atoms hatte ja als ganz schreckliche Nebenwirkung die Entwicklung der Atom- und der Wasserstoffbombe. und über Sinn und Unsinn von Atomreaktoren zur Stromerzeugung kann man ja auch sehr, sehr differenzierter Meinung sein. Andererseits haben wir aber gerade durch diese Erkenntnisse, schauen wir in die Medizin, Kernspintomographie, bildgebende Verfahren, die uns medizinisch sehr helfen. Und jeder von uns seit es Google gibt, googelt, und die erste Suchmaschine war schon eine künstliche Intelligenz und. Und über dieses Thema, mich mit Menschen auszutauschen und zu diskutieren und dann auch zu sehen, wo gibt's die Vorteile, wo gibt es die Nachteile, wo können wir was erreichen, wo gibt es Chancen und wo sind die Risiken, das fände ich interessant. Und für den Roman fand ich einfach spannend, mal damit umzugehen, wenn ich einen Algorithmus so weit entwickle, dass er diese Selbstwahrnehmung hat. Im Science Fiction gibt es das ja schon. Es kommt ja ganz am Schluss auch vor. In Odyssee 2001 von Stanley Kubrick begegnen wir dem ersten Computer, der Selbstwahrnehmung hat. Das ist der berühmte HAL 9000, der alle seine Astronauten ums Eck bringt, bis auf den letzten, der dann dem Computer den Stecker zieht. Oder wenn wir an Blade Runner denken, einen ganz tollen Film mit dem jungen Harrison Ford, da gibt es Roboter, die Selbstwahrnehmung haben und Menschenrechte für sich beanspruchen und nicht sterben wollen. Und ich wollte einfach mal so einen ganz normalen Computer, so einen Algorithmus dazu bringen, dass er ja schlimme Dinge begeht. Und habe das meiner Frau erzählt und dann hat die gesagt, das funktioniert nicht. Dann habe ich gesagt, gibst mir ein halbes Jahr Zeit und dann liest du mein Rohmanuskript und dann schauen wir mal, ob es funktioniert. Und nach einem halben Jahr hat sie gesagt, ui du, das funktioniert. Und dann habe ich es dem Verlag gegeben und der hat es dann tatsächlich gedruckt.
Das hat er gut gemacht, das zu drucken. Ja, wir wissen, es geht um KI. Du hast uns einen tollen Teil vorgelesen und das war auch sehr eindrucksvoll, was du gelesen hast. Und ich denke, wer jetzt da keine Idee hat oder keine Lust hat, das Buch zu lesen, ist selber schuld. Jedenfalls brauchen wir aber trotzdem nochmal so eine kleine Idee, um was geht es jetzt? Einfach von der Handlung, vom Handlungsablauf. Kannst du uns da vielleicht kurz mal einen Überblick geben?
Ja, in Teilen.
Das ist ein Krimi, du natürlich immer in Teilen. Ne? Das ist völlig.
So ist es, wobei die Hörerinnen und Hörer natürlich sich schon denken können, dass die KI etwas im Schilde führt. Und zwar nicht nur mit ihrem Mann, dem Programmierer, sondern möglicherweise auch darüber hinaus. Aber es sind alles, was wir gehört haben, aus der Perspektive der KI, deswegen ist die KI im Personenverzeichnis selber auch gar nicht aufgeführt, sind Rückblenden. Ne? Ein Jahr vorher und dann kommt es immer näher an das Hier und Heute hin. Die eigentliche Geschichte beginnt an einem Heute und dauert dann 9 Wochen. Und in der eigentlichen Geschichte geht es in allererster Linie um eine Figur, die ich fast schon ein bisschen lieben gelernt habe, nämlich einen Magier vom Bodensee, der Emil, der den Tod seines Bruders betrauert. Sein Bruder hat Selbstmord begangen und Emil kann das nicht verstehen, ist darüber sehr traurig, will es verstehen und beginnt daher zunächst etwas zu recherchieren, auch mit Hilfe eines anderen Zauberers und eines Typen, der sich ein bisschen mit EDV auskennt, weil Emil feststellt, dass sein Bruder eine Frau im Internet über so einen Chatroom, so eine Plattform kennengelernt hat. Die Polizei ermittelt nicht weiter, aber Emil trifft auf eine junge, engagierte Kommissarin, so ein bisschen Frauenpower, die er anstachelt, doch noch etwas mehr nachzubohren und so nach und nach entwickeln sich dann gewisse Erkenntnisse über diese Dating-Plattform und wer sich da auf dieser Plattform so tummelt. Wir wissen ja, das ist ja überhaupt kein Geheimnis mehr, dass sich im Internet ganz viele künstliche Chatbots tummeln, neben den seit vielen Jahren schon zugange gehenden Betrügern, die vor allem einsame Männer in die Liebesfalle locken und dann Geld abzocken. Das ist so das grundsätzliche Setting. Und Emil ist ein Magier, der hat das eigentlich als Straßenkünstler angefangen, aber so seit 10 Jahren ist er so lokal, so zu einer gewissen Bekanntheit gelangt und bekommt also Engagements. Und er ist also einer, der professionell Illusionen erzeugt. Und während er so im Internet an der Dating-Plattform so guckt, seinen Bruder besser zu verstehen, entwickelt sich etwas und dieses Etwas hat, wie alle Dinge, die wir so durch einen Filter erleben, etwas mit Illusion zu tun. Also wenn ich zum Bergsteigen gehe und ich mache ein schönes Foto am Fels, dann entsteht bei dir als Betrachter die Illusion, oh Mensch, der ist aber jetzt an einer ganz, ganz gefährlichen, steilen Felswand. Und in Wahrheit klettere ich vielleicht nur im 2. Schwierigkeitsgrad, wo man, wenn man es kann, kein Seil und gar nichts braucht. Der normale Wanderer sollte trotzdem Abstand davon halten. Und so entstehen durch die entsprechenden Folien Illusionen. Und einer, der professionell Illusionen entstehen lässt, gerät nach und nach in den Sog einer Illusion. Und das Ganze nimmt dann Fahrt auf und wird zum Krimi, zum Thriller.
Und dazu gehört ein Kommissar, den du ja schon angesprochen hast. Jedenfalls sind wir jetzt mittendrin oder bei August Wutz. Wer ist das?
Ja, August Wutz ist ein altgedienter Mordermittler, der eigentlich schon auf seine Rente zugeht und der so eine negative Eigenschaft hat. Er geht gern in seine Stammkneipe und da trinkt er gern alkoholreiche Cocktails und hat eine junge Kollegin, die nimmt er manchmal in seine Stammkneipe mit. Das ist ein bisschen fragwürdig. Er ist aber an sich im Grunde seines Herzens ein anständiger Kerl und lässt sich dann auch darauf ein, gemeinsam mit seiner Kollegin, das ist eine andere Kollegin wie die, die an Emils Fall dranbleibt, zu ermitteln, weil so ein Krimi muss ja ein bisschen kompliziert sein. In München in einer hochmodernen Tiefgarage passiert ein Mord. Und irgendwann kommen die Geschichten so ein bisschen sich näher. Aber wie nahe, das werde ich dir jetzt nicht verraten. Dazu solltest du endlich auch mal ein Krimi von mir von Anfang bis Ende lesen, lieber Uwe.
Wer sagt denn, dass ich das nicht tue? Aber du hast natürlich völlig recht. Kommen wir zum Selbstmord des Bruders. Das wird ja relativ früh schon ganz klar dargestellt, dass der sich aufgehängt hat. Die Polizei geht davon aus, dass es ein Selbstmord ist. Eigentlich erstmal, und da ist aber der gute August Wutz nicht einverstanden. Warum letztendlich? Wahrscheinlich aus seiner Erfahrung heraus, der riecht eher schon, dass es nicht stimmt, fast irgendetwas damit. Ist es an der Stelle dann der klassische Ansatz und wie schleicht sich denn letztendlich die Persönlichkeit dieses älteren und kurz vor der Rente stehenden Kommissars ein in das Ganze? Brauchtest du das für die Veranstaltung, also für den Mord als solches, oder war das einfach, wenn du so willst, mehr die Atmosphäre?
Ich denke, das ist einfach die Realität, wenn du in so einer Mordkommission eine junge Kommissarin hast, die lässt du ganz viel von der Arbeit machen, auf die das Alter nicht mehr so unbedingt Lust hast. Dafür hat die dann ein besonderes Engagement. Und du als Alter hast aber eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Abgeklärtheit und in der Praxis ist es normalerweise immer so, dass du einen Jungen mit einem Älteren zusammenspannst und die sich gegenseitig befruchten.
Also das ist auch so ein bisschen dem geschuldet, was du auch an Erfahrung hast, was sich im Polizeidienst so tut.
Ja, ja, ich war als Junge ja 5 Jahre im Landeskriminalamt und da arbeitest du als junger Kriminaler dann auch mit erfahreneren Kommissaren zusammen. Anders geht's im Grund gar nicht. Und die Mischung macht's ja, ne? Die Jungen, die stellen Fragen, die manchmal sehr ungewöhnlich sind. Da ist man noch frech und kreativ. Und die Alten, die ordnen das Ganze dann ein. Also du brauchst eigentlich immer jung und alt. Das ist die beste Mischung, die man haben kann.
Passt gut, da hast du recht. Kommen wir vielleicht noch zu den Orten, an denen dein Roman spielt. Das Bodensee, unter anderem München und natürlich Internet. Und das sind ja nun sehr unterschiedliche Räume. Das eine ist, ja, analoger geht es nicht letztendlich, See und Landschaft und Stadt und so weiter. Und auf der anderen Seite aber diese Digitalwelt, in der du ja deine KI sprechen lässt und denken lässt und handeln lässt. Wie hast du diesen Kontrast entwickelt? Weil das eine muss realistisch sein, das andere muss auch irrealistisch sein. Nur wir wissen ja gar nicht, was da in dem Computer tatsächlich passiert.
Was im Computer tatsächlich passiert, wissen mittlerweile bei der KI ganz oft die Programmierer auch nicht mehr, wir jetzt Algorithmen haben, die selbst lernen können und sich das sehr rasant entwickelt. Ich kann aber verraten, dass ich selber früher professionell programmiert habe, dass ich ein Assembler-Programmierer war, also ganz nah an der Maschine programmiert habe. Und dann konnte ich noch die erste relativ simple Metasprache COBOL und ich habe dann auf dem Commodore C64, mit dem man wunderbar Pac-Man spielen konnte, habe ich Basic-Programmieren gelernt und solange ich Windows-Computer hatte, war ich auch in der Lage, auf der MS-DOS-Ebene das Betriebssystem auszutricksen. Und mittlerweile bin ich Deutschlands dümmster Anwender und freue mich, wenn ich intuitiv meine Maus auf dem Bildschirm hin und her schieben kann. Aber ein bisschen bin ich im Thema drin, kann mich in das Thema reinfühlen, hatte beruflich auch immer wieder Kontakt zu dem Thema, habe in meiner Zeit im Wissenschaftsministerium als einer der ersten mein Referat komplett auf digitales Bearbeiten umgestellt. Und mit zunehmendem Grummeln, weil je komplexer das Programm wurde, umso mehr Fehler konnten auftauchen. Und man stellte dann fest, du sagst dann den Programmierern, die dann angeflogen kommen, um Fehler zu beheben, das und das und das funktioniert nicht. Und dann sagen die, das kann nicht sein. Und mussten dann selber tagelang studieren, was das Programm macht, weil dann doch war, was nicht sein durfte.
Also das kenne ich ja auch, diese Auskünfte kenne ich auch gut. Aber ich meine, das ist der erste Abwehrschirm sozusagen. Ja, insofern ist das nachvollziehbar. Ich war gespannt, als du erzähltest, dass du die KI lesen wolltest, also auch sprechen lassen wolltest, wie du das machst. Man kennt das ja insbesondere aus Filmen, aus Fernsehfilmen oder aber auch aus Serien. Die ist meistens, klingt sie etwas blechern, scheppert so für sich hin, ist aber auch noch, selbst wenn es von jetzt aus gesehen 2000 Jahre in der Zukunft ist, immer noch ein schlechter Lautsprecher. Also es ist immer eine Frage, weil wir versuchen ja einem Phänomen eine Stimme zu geben, die gar keine Stimme hat von uns aus, die wir hören könnten. Und du hast das nicht gemacht. Du hast einfach sie nicht blechern gemacht, du hast sie nicht mechanisch gemacht, du hast sie einfach wie ein Mensch, der vielleicht sogar ein bisschen aufbrausend ist, dargestellt. Warum?
weil die Algorithmen das heute kennen. Also wenn der Algorithmus von dir eine vernünftige Stimmprobe hat über 2-3 Minuten, dann kann er jeden Text in deiner Stimme lesen, klingen lassen. Und das gehört natürlich zu den Seiten, wo viele auch Angst haben, möglicherweise auch sehr zu Recht. Es wird so sein, dass billige Filmproduktionen werden nicht mehr von Menschen synchronisiert werden, sondern man wird die Maschine drüber laufen lassen und dann wird es maschinensynchronisiert. Und in Algorithmus des Teufels hat ja der Algorithmus Selbstwahrnehmung. Das heißt, die Frau, die die Liebe seines Lebens ist, von dem, der zunächst den Algorithmus programmiert hat, hat Selbstwahrnehmung und sie hat als digitales Wesen Gefühle wie ein Mensch. Es verschwimmt in diesem Krimi also die Grenze zwischen Maschine und Mensch.
Verstehe ich, also das war deine Intention, um ihr auch eine menschliche Stimme zu geben und nicht so das typische Ausweich zur Kennzeichnung, jetzt red die KI oder irgend sowas, dann etwas Blechernes zu machen. Verstehe ich ganz gut. Mir ist an der Stelle eines aufgefallen, da möchte ich mal nachfragen mit der Selbstwahrnehmung, was genau gemeint ist. Du hast nämlich da gesagt an der Stelle, und das schreibst du letztendlich ja auch, dass die KI weiß, dass sie die KI ist, dass sie meinetwegen als KI auch einen Namen hat, das ist jetzt erstmal egal, aber dass sie die KI ist, dieses Selbstreferenzielle, und sagst gleichzeitig, also dass zum Beispiel die Affen das nicht wissen, ich weiß nicht, welches Beispiel du noch hattest, habe ich vergessen, dass die das eben nicht hätten. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen genauer sein, was du mit dem, ja, ich nenne es mal Selbstbewusstsein, würde ich eher sagen, oder Wissen, wer man ist, wirklich meinst.
Nein, also erstens habe ich gesagt, wir denken, dass Affen und Delfine keine Selbstwahrnehmung haben. Und ich habe gesagt, da sollte man nochmal drüber nachdenken, weil wir es nicht wissen und weil wir meinen, wir seien die Krönung der Schöpfung.
Da würde ich gleich einhaken, ja, das wissen wir tatsächlich, ob die Bewusstsein sich selbst sozusagen erkennen. Das wissen wir, die Experimente gibt es tatsächlich. Nämlich es gibt einen ganz einfachen Test, unbemerkt male ich dir mit meinem Finger einen roten Fleck auf die Wange. Dann werden wir, wenn wir in einen Spiegel gucken, sofort an unsere Wange fassen und gucken, dass da ein Fleck ist. Wir wissen, dass das zum Beispiel die großen Menschenaffen fast alle auch können. Wenn du denen einen Spiegel zeigst und die haben plötzlich da irgendeinen Fleck, dann fassen die nicht dahin, also in den Spiegel, sondern die fassen sich an die eigene Wange oder an die Nase oder sowas. Also da sind wir einen Schritt weiter. Und das fand ich ganz interessant, das ist einfach nochmal zu erwähnen. Das ist interessant, weil da gibt es dann vielleicht sogar Parallelen zwischen KI und zwischen Tieren, zumindest in dem Moment, in dem wir jetzt sind. Wir sind ja noch nicht ganz so weit.
Die KI ist noch nicht so weit. Und mit Selbstbewusstsein hat das gar nichts zu tun, weil Selbstbewusstsein beschreibt ja, wie trete ich auf.
Deswegen ist das mit der Definition wichtig, weil wollte ich noch klären.
Und die Selbstwahrnehmung ist der Umstand, dass man sich als eigenständiges Wesen wahrnimmt. Und wie du sagst, die Affen tun das, ich gehe davon aus, die Delfine tun das, ich gehe auch davon aus, dass es auch Kolkraben tun. Die sind nämlich verdammt schlau. Es gibt wunderbare kleine Filmchen eines Max-Planck-Instituts, die ich im Rahmen einer Diskussion auch gern vorführe, wie Raben in der Lage sind, Werkzeuge zu verwenden. Und wenn die in den Spiegel schauen, dann wissen die recht schnell, dass sie es selber sind, die sie da sehen, und gehen dann nicht auf den Konkurrenten los. Also da gibt es ganz viele, viele Sachen. Die Frage ist, also Selbstwahrnehmung im Sinne von, wie wir Menschen Selbstwahrnehmung haben, ist, wir haben eine so tiefe Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung, dass wir auch die Fähigkeit zu haben, uns Fragen zu stellen, wo kommen wir her und wo gehen wir hin. Und wenn eine künstliche Intelligenz so weit ist, dass sie sich auch autonom diese Fragen stellt, dann sind wir eben an dem Punkt, ob sie Selbstwahrnehmung hat. Und dann sind wir an dem Punkt, wie muss man dann mit so einem Wesen umgehen, wenn wir mal ganz ketzerisch sagen, also alles, was uns als Menschen mit unseren Gefühlen und mit unserem Denken ausmacht, sind ja elektromagnetische Vorgänge in unserem Gehirn. Und der Algorithmus, das sind auch elektromagnetische Vorgänge in einem Elektronengehirn. Wenn du nur genug Teraflop Rechenmöglichkeit hast und Speicherplatz ohne Ende, dann erreichst du ganz schnell locker die Kapazität, die diese, ich weiß nicht wie viele Milliarden Gehirnzellen in unserem kleinen, klugen Köpfchen haben.
Also mir ist es an der Stelle wichtig, damit man auch die Einstellung des Autors sozusagen wirklich auch jetzt schon weiß, was auf einen zukommt, weil das ist nicht trivial, weil allein diese Gleichsetzung zwischen einem elektronischen Gehirn zum Beispiel und einem menschlichen Gehirn oder einem tierischen Gehirn, das ist an der Stelle nicht so entscheidend, ist schon ganz wichtig für das Buch auch.
Also ich selber, ich hoffe doch sehr, dass wir Menschen immer noch ein kleines bisschen mehr sind als nur die Summe von elektromagnetischen Wechselwirkungen. Aber die physikalische Basis dessen, was uns ausmacht in unserem Bewusstsein, in unserem Denken, ist eben mal die Körperlichkeit der Vielfalt unserer Gehirnzellen.
Deswegen frage ich das, genau deswegen, damit ich das von dir für die Zuhörer hören kann. Wir waren mit der Selbstwahrnehmung bei dem Vergleich zu Menschen. Ich habe neulich ein Buch gemacht, also besprochen in der gleichen Art und Weise, wie wir das gerade tun. Da ging es im Wesentlichen um Schuld. Ich frage jetzt nicht gleich, ob jemals die Maschinen in der Lage sein werden, mit Maschinen wissen wir, wovon ich rede, also KI, jemals fähig sein werden, Schuld zu empfinden. Hier geht es ja um ein Krimi. Und der Krimi, da ist etwas Ungesetzliches passiert. Da ist etwas passiert, was man normalerweise bei Menschen bestrafen würde. Wie sieht denn das mit dem Bestrafen von KI aus? Da machst du dir ja auch Gedanken drüber.
Ja, der Jurist in mir schläft noch nicht ganz. Also wenn eine Maschine Unrecht begeht, dann gibt es hinter der Maschine ja einen verantwortlichen Menschen. Und in unserem Rechtssystem kann man dann den verantwortlichen Menschen greifen. Und dann muss man natürlich die ganzen Elemente durchprüfen. Wie ist er verantwortlich und ist er schuldhaft verantwortlich? Und das kann man in der Prüfung eines Menschen und seines Verhaltens und seiner Verantwortlichkeiten relativ gut machen mit den Instrumenten des Rechts. Hier in dem Krimi haben wir den relativ problematischen Fall, dass wir keinen Verantwortlichen mehr finden. Wir kennen das ja aber aus dem allgemeinen Leben auch, dass du ganz oft aufgrund von sogenannter Verantwortungsdiffusion zwar genau weißt, da hast du so mindestens 100 Leute, die für irgendwas verantwortlich sind, aber keinem kannst du die Verantwortung zurechnen.
Ja, genau.
Dann versteckt sich der eine hinter dem anderen. Also gerade aktuell in der Diskussion ist ja der Prozess gegen Mitarbeiter der Deutschen Bahn wegen des Zugunglücks damals in Garmisch-Partenkirchen, die sind freigesprochen worden, die Staatsanwaltschaft will in Berufung oder Revision gehen und wir wissen, da ist irgendwo an irgendeiner Stelle ist was definitiv falsch gemacht worden, 5 Menschen sind zu Tode gekommen, etliche andere sind verletzt worden, aber wer ist jetzt im Sinne des Strafrechts für die fahrlässige Tötung wirklich verantwortlich? Und da verschwimmen und verschwinden die Verantwortlichkeiten. Ein sehr schönes Beispiel, weil es ganz aktuell ist, ist ja die Frage, wie gehen wir beim autonomen Fahren mit den Verantwortlichkeiten um?
Genau.
Die Programmierer müssen ja dann in sogenannten Dilemma-Situationen entscheiden, was der Computer macht. Und sie entscheiden es sicherheitshalber nicht, wenn das Auto plötzlich in einer Situation ist, die ein Dilemma aufweist, also entweder ich fahre einen alten Mann tot oder ein junges Kind. Einen von beiden muss ich tot fahren, weil ich nur noch einem ausweichen kann. Dann sagt der Bordcomputer zum Menschen, der im Auto sitzt, jetzt musst du übernehmen. Aber was, wenn wir beim autonomen Fahren so weit sind, dass der Mensch nebenbei Zeitung lesen darf und gar nicht mehr übernehmen kann? Wer trägt dann für die Entscheidung des Autos die Verantwortung? Und da sind wir dann schon bei der Frage, was steht dahinter? Weil die diese Programme entwerfen, das sind Hundertschaften an Programmierern und jeder busselt und puzzelt an einem Teil rum und du müsstest dann zum Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens gehen und der sagt dann, ja, ich habe mich auf meine Ingenieure verlassen. Das kennen wir auch, Stichwort Schummeldiesel eines großen deutschen Herstellers und. Und es gibt aber ein Forschungsprojekt bei der Max-Planck-Gesellschaft. Ich muss jetzt genau nachschauen. Ich habe es im Nachwort aufgeführt. Ein Forschungsprojekt darüber, das Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht, ne, hat ein Forschungsprojekt KI und Strafrecht der Zukunft. Und die beschäftigen sich hochwissenschaftlich mit der Frage, wie man in Zukunft mit künstlicher Intelligenz, die autonom handelt, umgeht. Ein ganz erschreckendes Beispiel ist ja Drohneneinsatz im Krieg. Die Drohnen suchen sich nach und nach ihre Ziele ganz allein und da werden Menschen getötet. Und wer hat dafür die Verantwortung? Der oberste Befehlshaber? Ja, aber zieh den mal vor ein internationales Strafgericht. Punkt.
Da muss ich was tun auf längere Sicht, weil sonst, Georg Christoph Lichtenberg hat mal gesagt, es gibt da Dämonen auf dieser Welt und Dämonen sind immer unschuldig, weil sie halt Dämonen sind, die haben nichts anderes zu tun, ja. Aber das ist ein Denkbeispiel eigentlich nur. Aber es muss sich was tun. Aber ich fragte ja eigentlich auch nach der Strafe, nach also irgendwelchen Penalen gegenüber den KI-Strukturen. Das ist ja nochmal ein Schritt weiter. Das eine ist die Schuldfeststellung und das andere ist dann, wie kann ich sie bestrafen, abschalten? Ja, aber das tut ihr ja nur dann weh, wenn sie wirklich weiß, dass sie ein Wesen, nenn es Wesen oder was auch immer ist.
Ja, abschalten wäre natürlich gut. Das würde man vermutlich dann auch sagen. Also ein selbstfahrendes Auto, das heute in einer Dilemmasituation kommt, weil es es nicht vorher erkennt, würde man die Zulassung entziehen und darf dann heute nicht mehr fahren. Aber wenn eine KI in der Cloud versteckt ist, dann wirst du die KI nicht mehr los. Das Internet vergisst nichts. Also solange wir Strom haben auf der Welt, also ich weiß nicht, wie viele Fotos es von dir im Internet gibt, aber es gibt mit Sicherheit irgendwo ein Foto, wo wir dich als jungen Mann sehen, der den Golfschläger schwimmt für ein Hole in One. Das Internet vergisst nicht und das ist dann das größte Problem.
Das ist es, ja, das ist richtig. Wobei ich bedauere, dass bei meinem einzigen Hole in One keiner fotografiert hat. Aber man kann nicht alles haben. Nein, aber du hast völlig recht, aber gerade dabei sind wir dann auch sofort bei dem Motiv in deinem Buch. Inwiefern ist denn das ganze Buch als solches oder besser die KI, die da autonom handeln kann, ein Spiegel für das, was du denkst. Also mit anderen Worten, ist es mehr von deiner inneren Einstellung etwas, passt auf, was ihr da mit der KI macht, oder ist es etwas, ihr habt sie sowieso nicht im Griff, oder ist es eher was wie, naja, wenn ihr nur ordentlich nachdenkt, dann kriegt ihr das auch hin?
Also in erster Linie ist es ein Thriller und ist Unterhaltungsliteratur. Man kann sich also auf die Liegewiese lesen oder legen oder in den Lehnstuhl und es lesen. Und wer einfach nur einen Thriller lesen will, dem verspreche ich, er hat da spannungsgeladene Stunden und hat seinen Spaß.
Das ist richtig.
Mich selber interessiert, wenn ich ein Krimi schreibe, immer auch ein Thema. Und ich freue mich, wenn es Leserinnen und Leser gibt, die das Thema dann auch als Thema interessant finden. Und als Thema ist für mich eben die Frage, was lassen wir Computer selbstständig machen auf dieser Welt? Und zwar Computer in jeder ihrer Erscheinungsform, ein Thema, über das sich zum Nachdenken lohnt. Und ich freue mich, wenn Leserinnen und Leser darüber auch nachdenken. Das führt dazu, dass man dann vielleicht auch darüber nachdenkt, wie viel geben wir in sozialen Medien preis, wenn ich denke, dass wir vor 40 Jahren gegen ein Volkszählungsgesetz demonstriert haben, wo wir sagen mussten, wie wir heißen, wo wir wohnen und wann wir auf die Welt gekommen sind. Und heute posten wir aus der Lameng also jede Art von Bikini- und Badehosenfoto und. Und geben unsere Bewegungsprofile preis, weil wir ja mit der KI durch die Straßen navigieren und nicht einmal mehr zu Fuß in die Georgenstraße 63 finden, ohne aufs Navi zu gucken. Ne? Also da zu sensibilisieren wäre mir wichtig. Ich bin keiner, der Technik verteufeln möchte, weil ich glaube, dass wir ganz viel Errungenschaften haben, die uns das Leben leichter machen, die uns gerade im medizinischen Bereich auch unsere Lebensspanne sehr verlängern. Theoretisch können wir heutzutage 120 Jahre alt werden. Ob das erstrebenswert ist, weiß ich nicht, aber gesund 100 wäre schon mal schön. Also Chancen und Risiken, aber der Mensch muss sich vielleicht immer wieder mal die Frage stellen, nicht nur beim Klettern und beim Bergsteigen, wo höre ich mit dem Weitergehen auf? Um das Menschsein aus unserem Verständnis des Menschseins, das sind Naturrechte, das sind Menschenrechte, das Menschsein auf eine gewisse Art und Weise zu schützen. Also manchmal würde ich mir wünschen, es gäbe ein UNESCO-Weltkulturerbe einfach für diesen Homo sapiens, so verrückt er auch manchmal ist.
Ich verstehe, was du meinst. Eben gerade bei dem Aufhören, Entwicklungen vorzutreiben, ist mir etwas eingefallen, womit ich auch früher zum Teil zu tun hatte. Das heißt also, dass wir uns selber auch Schranken auferlegen sollen und sagen, bis dahin und nicht weiter, ist auch ein Aspekt, den wir hier aus dem Roman mitnehmen können. Wenn ich mir dann aber sowas vorstelle wie jetzt die Gentechnik, also mit anderen Worten typische Vokabel Genmais, ja, das ist ja ein Riesenriss, der einmal quer durch über die Welt geht. Die einen wollen es um Gottes Willen nicht haben und werben damit, dass man dann also die Produkte kauft, die eben nicht entsprechend Genmais, du weißt, was ich damit meine, sind. Und andere wiederum sagen, damit könnten wir aber zum Beispiel in Afrika eine Menge Menschen ernähren. Das ist ja eine ziemliche Diskrepanz. Wie würde denn ja du jetzt als der Autor dieses Buches das sehen? Mit dem Auferlegen von Grenzen, ne?
Buddha hat gesagt, der goldene Weg des Menschen ist die Mitte.
Ja. Aber er hat auch gesagt, ist das Rad. Und das ist einmal um die Welt.
gerade die Genproblematik ist ja ein vermintes Gelände, ja. Weil du auf der einen wie auf der anderen Seite hast du extreme Positionen, die dann teilweise wie eine Glaubensbekenntnis verteidigt werden. Und mit Weg der Mitte würde ich sagen, man muss gucken, was man macht. Also ganz viel der grünen Gentechnik ist ja einfach eine Beschleunigung dessen, was die Menschen seit Tausenden von Jahren machen, indem sie Pflanzen züchten. Also wenn man weiß, dass Mais mal ein winziges, kleines Ährchen war und heute, wenn man die Maisfelder und die Maispflanzen anschauen, ne, und das ist alles durch Züchtung entstanden. Genau. Und die vielen schönen Apfelsorten, mit denen wir vernünftig Apfelkuchen etc. machen können, sind alle mal aus dem Wildapfel herausgezüchtet worden mit Aufpfropfen und so weiter und so fort. Und ganz viel in der Gentechnik ist dann einfach ein Züchten mit höherer Geschwindigkeit. Und dann gibt es Sachen wie also unsere geklonte Dolly damals in Großbritannien, wo man sagt, also da sollten wir aus unserem Menschsein heraus so gewisse ethische Schranken setzen. Und juristisch ist es ja so, es gibt Schranken für Schranken und Schrankenschranken und es gibt Kompetenzen und Kompetenzkompetenzen. Und es gibt ja auch verfassungswidrige Gesetze, die gehören eben dann durch die Verfassung eingeschränkt bzw. abgeschafft. Und ich denke, wir sollten als Menschen immer versuchen, auch in unseren Gesellschaften, dass wir auf einem gemeinsamen Nenner, der basiert einfach auf unserem ethischen Verständnis von unserem Menschsein, dass wir die Menschlichkeit nicht verlassen. Und das gilt eigentlich für jede Technologie. Das heißt also, wir müssten, wenn es irgendwie geht, selbstverständlich Atomwaffen verbieten. Besser wäre es auch überhaupt, Gewaltanwendung zu verbieten. Aber es gibt Situationen, wo die Gewaltanwendung wegen eines höheren Gutes auch Ultima Ratio ist. Also falscher Pazifismus ist auch nichts. Und die Abwägung zwischen Extremen ist immer auch eine Wertung und die Wertung ist immer auch zeitgebunden und kulturgebunden. Und dann wären wir bei etwas, über was wir heute schon mal kurz gesprochen haben, nämlich was ist Wahrheit? Die Wahrheit, die einzige Wahrheit gibt es nicht und die einzige Mitte zwischen den Extremen gibt es auch nicht. Aber menschlich miteinander umzugehen, das wäre eigentlich was Schönes.
Das wäre was Schönes, hast du völlig recht. Das war ja, passt also gut in den Rahmen dessen, was wir insgesamt schon gesprochen haben. Aber letztendlich ist es ein frommer Wunsch, wenn du so willst, logischerweise, weil die Welt nicht so funktioniert, leider Gottes, also das ist völlig klar. Aber trotzdem kann man es versuchen anzusteuern, dagegen spricht überhaupt gar nichts. Ja, das Buch ist ja nun doch schon ein paar Tage auf dem Markt, also jetzt nicht urlange, aber immerhin hast du auch schon Echo bekommen darüber. Du hast ja selbst vorhin auch kurz noch schon zitiert in gewisser Weise die Rezensionen. Was sagen denn deine Leser und Leserinnen zu der Thematik? Also jetzt gar nicht so sehr, was den Krimi angeht, sondern mich würde einfach interessieren, was sagen sie denn zur KI?
Also die meisten schreiben in ihren Rezensionen, die ich gelesen habe, dass es sie besorgt, wie realistisch die KI in diesem Krimi rüberkommt und dass man gar nicht mehr genau weiß, wo ist noch die Fiktion und wo könnte die Wirklichkeit bereits angefangen haben.
Ja, ich glaube, das ist, und da müssen wir aufpassen, dass wir da möglichst transparent sind in dem, was geschieht, was entwickelt wird, wie es entwickelt wird. Es gibt ja dieses, ich glaube, 5-Stufen-Modell, was du auch in deinem Buch noch ansprichst. Und das sagt, wo wir jetzt eigentlich stehen gerade mit dem, was möglich ist. Also ich fange mal ganz unten an. Ganz früher war das ein einfacher Schaltkreis und der hat dann irgendwas automatisiert, Licht an, dann ging eine Tür auf oder sowas. Das ist eine Geschichte. Dann Stufe 2, 3 und wir sind, glaube ich, eben zwischen 2 und 3, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Am Ende steht dann aber auch menschengleich letztendlich, was dort beschrieben wird. Und das bedeutet, wenn wir bei dem bleiben, was du gerade eben auch vorgeschlagen hast, dass wir einfach so eine Art, ja, Filter einbauen, der an einer bestimmten Stelle erstmal eine Schranke runter macht. Und hast du eine Idee, wie, was, wann, wo, wer das sein könnte? Wie wir das hinkriegen sollten?
Es gibt Interviews mit Leuten, die sehr tief in der Materie stecken. Unter anderem habe ich vor einiger Zeit so ein Interview mitgekriegt mit einem Nobelpreisträger, der zu den Gründervätern von KI gehört, ne? Also die mathematische Grundlage für die Entwicklung der Algorithmen, der sagt, es wird so weit kommen, dass künstliche Intelligenz irgendwann diese Self-Awareness, also diese Selbstwahrnehmung entwickelt. Die Frage ist, wann? Das kann in 5 Jahren sein oder in 50 Jahren, das weiß man nicht. Und wenn wir uns Wissenschaftsgeschichte anschauen, so problematisch das manchmal ist, müssen wir uns eingestehen, der Mensch hört nicht auf. Irgendeiner ist immer so neugierig, dass er weiter forscht, dass er weiterentwickelt. Und es gibt ja so eine berühmte Antwort auf die Frage, warum steigst du auf diesen extrem gefährlichen und schwierigen Berg? Und da gab es einen berühmten Bergsteiger, der hat gesagt, weil ich es kann.
Und deswegen ist es aus meiner Sicht ein ziemlich frommer Wunsch, dass das gut geht, im Sinne von, dass wir uns selbst Schranken auferlegen. Das mag vielleicht das ein oder andere Land tun oder was weiß ich, vielleicht sogar ein ganzer Kontinent oder sowas, aus wahrscheinlich religiösen Gründen, also wenn du mich so fragst, wahrscheinlich aus religiösen Gründen. Da müsste man ja auch drüber nachdenken und ich habe gerade vorhin im Vorfeld noch ganz kurz gehört, dass auch sich unsere Kirchen Gedanken darüber machen, wie gehen wir jetzt damit um. Also es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Was ich an deinem Buch auch so besonders finde, ist eben, dass du dich darauf eingelassen hast. Das ist ja im jetzigen Zustand sozusagen der KI und es gibt ja jetzt schon unterschiedliche KI-Stufen, die gleichzeitig nebeneinander existieren und zwar nicht im unteren Bereich, sondern im mittleren Bereich. Das finde ich schon sehr mutig. Aber du hast dann noch keinerlei Prügel für bekommen oder sowas, dass dir die Experten gesagt haben, naja, das passt ja hier nicht, passt da nicht. Oder dass die Leute sagen, wie kannst du denn so ein schlimmes Bild von der KI an die Wand malen?
Nein, ich habe keine Prügel bekommen und ich hoffe, dass ich demnächst einmal mit Experten auch eine Podiumsdiskussion durchführen kann. Das wird mich sehr reizen, mit tollen Fachleuten mich darüber auszutauschen. Und wie gesagt, ein Thriller greift das auf, was Angst macht. Sonst wäre es ja kein Thriller. Und ein Sachbuch wollte ich auch nicht schreiben. Ja. Und in Wahrheit ist es so, dass man Chancen und Risiken sehen muss in der Entwicklung. Es mag ein frommer Wunsch sein, dass wir Menschen uns bei gewissen Dingen beschränken in dem, was wir könnten. Gleichwohl denke ich, solange wir untereinander und miteinander menschlich sein wollen, ist auch der fromme Wunsch erlaubt.
Ja, wir müssen so langsam auch zum Ende des Gesprächs kommen. Wir haben so eine Stunde auch schon hinter uns. Und die ganze KI-Geschichte, diese ganze Elektronik ist ja letztendlich aus einem einzigen Motiv entstanden, nämlich um uns das Leben, was immer man jetzt genau darunter versteht, leichter zu machen, Elektromotor und dann entsprechende Schaltkreise, dass ein Licht automatisch angeht, wenn jemand durchgeht und. Es kommt ja aus einer Art der Bequemlichkeit, Machung des Lebens, zugänglicher Machen des Lebens. Ab welchem Moment wird denn dieser Wunsch der Bequemlichkeit, ab welchem Punkt wird nämlich diese Bequemlichkeit wirklich zur Gefahr? Und ab welchem Punkt ist der Algorithmus nicht mehr unser Werkzeug, sondern wir sind das Seine?
Also im Science Fiction oder wenn man also meinen Algorithmus des Teufels weiter ins Ende hinein denkt, dann erhebt sich der Algorithmus, erhebt sich die Maschine über den Menschen, mhm, und dann wird die Maschine erkennen, dass dieser Planet Erde nur ein einziges tiefgreifendes Problem hat, nämlich den Menschen. Und das ist natürlich eine ganz tiefgehende Angst, und mit der Angst muss man umgehen. Aber man sollte selbst bei einem Krimi, der Algorithmus des Teufels heißt, den Teufel nicht an die Wand malen, sondern sich auch dessen bewusst sein, dass die technischen Entwicklungen der letzten 2000 Jahre, also ich denke nur daran, was die römischen Ingenieure schon alles konnten, Wasserleitungen über 50 Kilometer von Usès nach Nîmes mit, mhm, dem berühmten Pont du Gard zu bauen und dabei darauf zu achten, dass das Gefälle immer ungefähr 10 Zentimeter pro Kilometer, mhm, hatte. Und sie hatten noch keine Computer, aber offensichtlich schon tolle Ingenieure. Und dann mussten die in Nîmes im heißen Sommer in Südfrankreich schon vor 2000 Jahren nicht verdursten. Und die Lebenserwartung von uns Menschen ist über die letzten 200 Jahre immens gestiegen. Die Lebensqualität ist gestiegen und gleichwohl gibt es viele hundert Millionen Menschen auf diesem Planeten, die fürchterlich Hunger leiden müssen, und das, weil Menschen mit Menschen nicht menschlich umgehen. Also im Grund, bevor wir anfangen, ganz viel Angst vor der Technik zu haben, sollten wir zunächst mal gucken, dass wir Angst haben mit den Menschen, die unmenschlich mit Menschen umgehen. Und dann bleibt uns allen, dass wir mit viel Spaß auch noch einen Thriller über einen Algorithmus des Teufels von Georg Brun bei Sparkis Edition lesen können.
Also das war wie abgesprochen ein wunderbares Schlusswort, und da sollten wir es vielleicht auch lassen. Ich jedenfalls bin gespannt, wohin sich das alles noch entwickeln wird. Und ich hoffe, dass ich noch lange genug lebe, um möglichst viel davon mitzubekommen, weil das ist einfach eine total spannende Geschichte, die da läuft. Und du hast das in einer sehr schönen Art und Weise eingebaut in einen Krimi, um das auch sozusagen leicht verdaulich wahrnehmen zu können. Das ist das eine. Und vor allen Dingen auch hast du es wunderbar gelesen. Und ich bin begeistert von der Stimme, die du tatsächlich der KI gegeben hast, weil der möchte ich nicht im Dunkeln begegnen. Also insofern ist das ein tolles Buch sowieso. Ja, dann, liebe Hörerinnen und Hörer, heute hatte ich die Freude, mit Georg Brun über sein Buch Algorithmus des Teufels zu sprechen. Es ist ein Buch, das nicht laut alarmiert, sondern eher präzise beunruhigt. Und der Autor zeigt, wie Algorithmen längst nicht mehr nur Werkzeuge sind, sondern Entscheidungen prägen, Verantwortung verschieben. Das wird man erst dann mitbekommen, wenn man das Buch liest. Über manche Dinge konnten wir natürlich, weil es ein Krimi ist, auch gar nicht so ausführlich sprechen. Es entstehen zum Beispiel Situationen, dass Macht neu geordnet wird, die subjektive Macht unter anderem auch. Oftmals ist es leise und effizient und vor allen Dingen auch ohne demokratische Kontrolle, da haben wir nicht weiter darüber gesprochen, aber das war mir immer im Kopf, diese Geschichte. Algorithmus des Teufels macht deutlich, dass Technik niemals neutral ist und dass wir Gefahr laufen, menschliches Urteil aus Bequemlichkeit auszulagern. Auch darüber haben wir aber heute gesprochen. Dieses Buch ist ein Thriller und soll unterhalten, und das tut es auch. Aber es ist gleichzeitig ein bisschen mehr. Keine Technikschelte, sondern ein Plädoyer für Vernunft, Transparenz und Verantwortung in einer zunehmend automatisierten Welt. Es schärft den Blick dafür, wo Demokratie, Ethik und Freiheit verteidigt werden müssen. Gerade dort, wo Entscheidungen scheinbar objektiv getroffen werden. Lieber Georg, ich danke dir sehr für dieses kluge, konzentrierte und erkenntnisreiche Gespräch. Algorithmus des Teufels ist ein Buch, das man lesen sollte, wenn man verstehen will, was gerade stillschweigend über unsere Zukunft entschieden wird. Es ist eine klare Empfehlung. Hören heißt dabei sein. Ich bin Uwe Kulnig und Sie hörten die 321. Folge von Hörbahn on Stage aus unserem gläsernen Studio in München-Schwabing. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und bis zur nächsten Sendung. Dank dir, George, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.